Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind oben, wir sind wieder da.
Hallo.
Habt ihr uns vermisst?
Ich hoffe es.
Ja, ich habe dich vermisst, du warst nämlich im Urlaub.
Ja, genau, 10 Tage, Türkei.
Ja, hattest du einen schönen Urlaub?
Jein. Die Umgebung, alles war toll, ja. Der Hinflug war super, Rückflug leider nicht so. Also nicht wegen Turbulenzen oder so, es waren wenige, aber ich konnte auch nicht mehr sitzen, weil ich so Rückenschmerzen vom Bett hatte. Dann gab es da Streitereien zwischen Passagieren wegen Kindern.
Oje.
Ja, leider. Aber ansonsten, und er hat echt hart aufgesetzt, ne? Ja. Also das war, ich habe schon gedacht, das Flugzeug bricht durch. Ja, unbegreiflich. Aber sonst ja, doch, erholt, Poolurlaub gemacht. War schön.
Sehr gut, so soll das doch sein. Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein. Heute gibt's auch nur ein kleines Feedback zu Beginn. Und das kam von Matthias über Instagram und er schreibt, dass wir das hier wirklich super machen und auch das Ganze so verständlich erklären, dass auch Fußgänger das Ganze verstehen.
Ja, das ist süß.
Genau, und heute sprechen wir über Japan Airlines 123 oder JAL 123. Und damit ist es die Wunschfolge von Sebastian, der uns den Wunsch per E-Mail hat zukommen lassen.
Ah, okay.
Wir springen zum 15. August 1985. Es geht um einen Inlandsflug vom Flughafen Tokio Haneda nach Osaka Itami. Flugzeit ca. 60 Minuten. Und nun ist das Ganze ein Inlandsflug und das, wie ich gleich erzählen werde, mit einer Boeing 747, dem damals größten Passagierflugzeug der Welt.
Krass, damals, ja.
Aber man muss halt auch dazu sagen, dass Japan 1985 schon rund 120 Millionen Einwohner hat.
Krass, oder? 120 Millionen, das ist eigentlich eine kleine Insel. Also
ja,
im Gegensatz zum Rest der Welt, sag ich mal. Ne? Ja, heftig.
Ja, und deswegen brauchen die halt auch große Flugzeuge, die halt Kurzstrecken fliegen.
Mhm.
Und nicht wie in Deutschland, wenn du mal eben mit
so einem kleineren.
Ja. Ja. Japan Airlines ist nach All Nippon Airlines die zweitgrößte japanische Fluggesellschaft und hat ihre Basis auf dem Flughafen Tokio Haneda. Und wer mal ein Flugzeug von Japan Airlines sehen möchte, Frankfurt wird täglich von denen bedient. Also Frankfurt, Tokio, Narita allerdings. Stand März 2025 besteht die Flotte aus 150 Flugzeugen. Allerdings befindet sich darin keine 747 mehr. Die letzte Boeing 747 wurde 2011 ausgemustert und der Flugzeugtyp, über den wir heute sprechen, ist die 747-100SR und die flog bei denen nur bis 94. Das Flugzeug vom heutigen Tag mit der Registrierung JA8119 und der Seriennummer 20783 hat hinten ja noch die Bezeichnung SR. Und das steht für Short Range, also Kurzstrecke. JAL oder auch Japan Airlines bestellt die ersten 4 Flugzeuge dieses Typs. Und je nach Klassenbestuhlung fasste der Jumbojet zwischen 440 und 550 Passagieren. Muss man sich mal vorstellen.
Hammer, ne, oder?
Ja. Bei einer Länge von 70,7 Metern und einer Spannweite von 59,6 Metern. Ich muss aber noch kurz dazu sagen, ich habe ja das erste Mal die 747 von nahem gesehen, als wir jetzt am Frankfurter Flughafen waren. Und ich finde die fast majestätischer als den A380.
Krass.
Ich weiß nicht warum, aber vom Aussehen und so fast majestätischer. Naja, kommen wir jetzt zum Unglückstag. Während die 509 Passagiere einsteigen und von den 12 Kabinencrew-Mitgliedern betreut werden, machen sich auch die 3 Männer im Cockpit bereit für den Abflug. Kapitän Masami Takahama, der 49-Jährige, war zeitgleich auch als Fluglehrer tätig. Insgesamt kommt er auf 12.423 Flugstunden. 4.842 davon auf einer Boeing 747. Bei JAL arbeitete er ab dem 1.12.1966 und gehörte vorher dem japanischen Militär an. Danach arbeitete er bis zu seinem Wechsel zu JAL unter anderem für Fuji Airlines und Japan Domestic Airlines. Der 39 Jahre alte Yutaka Sasaki ist im heutigen Fall der erste Offizier. Er hat eine Erfahrung von 3.963 Flugstunden, wovon er 2.665 allein im Cockpit der 747 sammelte. Er ist seit dem 18. April 1970 Angestellter bei YAL und war auch ausgebildet auf einer McDonnell Douglas DC-8. Diese durfte er auch als Kapitän fliegen. Und genau das bringt uns zur Besonderheit des heutigen Fluges. Denn First Officer Sasaki steckte mitten in seiner Kapitänsprüfung. Der Grund, warum er bei diesem Flug links im Cockpit, also auf dem Platz des Kapitäns sitzt und unser Pilot Flying ist. Kapitän Takahama sitzt deshalb auf dem Platz des ersten Offiziers, beurteilt ihn, gibt ihm, wenn nötig, Hilfestellung und kümmert sich zum Beispiel um den Funk. Der dritte Mann im Cockpit ist der 46-jährige Flugingenieur Hiroshi Fukuda, der unter anderem auch Ausbilder der technischen Abteilung ist. Seit dem 1. April 1957 bei Japan Airlines eingestiegen, sammelte er insgesamt 9.831 Flugstunden und davon wiederum 3.846 im Flugzeug des heutigen Tages. Für den Jumbojet ist es der fünfte Flug des Tages. Und während sich die Crew vorbereitet, steigen die Passagiere über eine Fluggasttreppe eben vom Boden aus ein. Es ist 18.04 Uhr Ortszeit, als YAL Flug 123 den Parkspot 18 am Flughafen Tokio Haneda verlässt und Richtung Startbahn rollt. Dann um 18.12 Uhr mit 12 Minuten Verspätung erhebt sich die Königin der Lüfte von Startbahn 15 links in den Himmel über Japan. 12 Minuten nach dem Abheben befindet sich YAL 123 in einer Flughöhe von ca. 23.900 Fuß, was so ungefähr 7.200 Meter sind, als es plötzlich zwei laute Explosionen gibt, die das Flugzeug erschüttern. Kapitän Takahama sendet sofort den Transpondercode 7700, bevor die Crew dann versucht herauszufinden, was geschehen ist. Aber weder an den Fahrwerksklappen noch an den Triebwerken lässt sich vom Cockpit aus ein Defekt feststellen. Doch nur 16 Sekunden später, nach der plötzlichen Explosion, zeigt ein Lämpchen im Cockpit an, dass es anscheinend einen Druckverlust in der Kabine gibt. Szenenwechsel. In der Kabine fielen nach dem Knall die Sauerstoffmasken aus der Decke, gefolgt von einer aufgezeichneten elektronischen Durchsage. Sauerstoffmasken aufsetzen, Gurte verschließen und festziehen. Und, was es früher noch gab, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, Zigaretten ausmachen.
Ja.
Außerdem war kurzzeitig weißer Nebel zu sehen. Anscheinend Wasserdampf, der in der Luft kondensierte. Zurück ins Cockpit. Kapitän Takahama verständigt die Flugsicherung und möchte zurückkehren nach Haneda. Von diesem Flughafen sind sie mittlerweile rund 70 Kilometer entfernt. Der Lotse bestätigt das Umkehren und auch das Sinken der Maschine. Er gibt ihnen einen Kurs vor. Doch jetzt fällt plötzlich auf, dass der Hydraulikdruck fällt und First Officer Sasaki schafft es kaum, die 747 zu steuern. So kippt das Flugzeug immer weiter nach rechts und mittlerweile ist der Hydraulikdruck bei Null. Mit viel Kraft gelingt es, die 747 dennoch wieder auszurichten. Doch die Piloten wissen immer noch nicht, was überhaupt passiert ist. Laut Anzeigen haben sie ein Problem mit Tür R5 im hinteren Teil der Maschine. Sie wissen aber nicht, dass dort die Kabinendecke eingestürzt ist und auch nicht, warum. Dem Lotsen der Flugsicherung teilen sie mit, dass die Maschine nicht mehr steuerbar ist. Nach dieser Aussage schaltet man bei der Flugsicherung, also am Tokyo Area Control Center, den Lautsprecher im Kontrollraum an. So können alle das Unglück mit anhören. Und man bot ihm an, auf Japanisch zu sprechen.
Ja, aber ich denke mal nur, damit alle direkt die gleichen Infos hatten.
Ja, das...
So, und da sitzen mehr als einer und sie müssen ja auch den Luftraum freimachen.
Ja, genau. Also, und dann konnte sich wahrscheinlich einer nur um den Flug kümmern.
Genau.
Und alle anderen, damit die halt auch wissen, wie steigen die, wie sinken die. Und genau, und dass man ihm anbot, auf Japanisch zu sprechen, war halt wahrscheinlich einfach, ich meine, wenn du in so einer Drucksituation bist und Japanisch deine Muttersprache ist, ist es halt einfach deutlich einfacher,
ja, als
denen
Englisch
alles mitzuteilen,
genau,
als das im Kopf nochmal zu übersetzen.
Richtig.
Und jetzt beginnt für die Crew und die Passagiere eine echte Achterbahnfahrt. Eine sogenannte Fugoid-Bewegung.
Habe noch nie gehört.
Ich auch
was
nicht.
Was ist das denn?
Also bis zu Beginn der Recherche wusste ich auch nicht, was das ist. Im Prinzip bedeutet das, dass sich die Fluglage des Flugzeugs ändert, indem sich die Nase der Maschine hebt oder senkt. Denn wenn das Höhenleitwerk nicht mehr steuerbar ist, kommt es eben genau dazu. Dann steigt das Flugzeug so lange, bis es zu langsam wird, und dann sinkt es mit der Nase voraus wieder, bis der Auftrieb und die Geschwindigkeit wieder so groß sind, dass es eben wieder beginnt zu steigen.
Oh, wie gruselig. Ja. Das ist ja grausam. Gruselig, grausam.
Die einzige Möglichkeit, die Boeing 747 noch zu drehen, um Kurs auf Haneda nehmen zu können, besteht darin, mit dem Schub der Triebwerke zu arbeiten. Doch auch, wenn der Flughafen Haneda langsam näher kommt, hilft ihnen das im Moment noch nicht. Denn sie befinden sich immer noch in ca. 6000 Metern Höhe. Deshalb fahren sie jetzt das Fahrwerk aus. Damit erhöhen sie den Luftwiderstand in der Hoffnung, dadurch eben zu sinken. Doch hydraulisch funktioniert auch das nicht mehr.
Ja, aber das geht doch auch ohne, oder?
Genau. Das Fahrwerk kann dann alleine ausfahren, eben mit Hilfe der Schwerkraft.
Hm.
Das Problem ist aber, ist es dann einmal draußen, geht's auch nicht mehr zurück.
Geht's auch nicht mehr zurück, ne. Okay.
Aber es funktioniert. Sie sinken endlich. Jetzt können die Passagiere zumindest ohne Sauerstoffmaske atmen. Allerdings sinkt das Flugzeug zu schnell und zudem noch mit einer leichten Kurve, was sie wieder weiter vom rettenden Flughafen in Haneda entfernt. Ein weiterer Szenenwechsel. In der Kabine weist die Crew die Passagiere an, die Schwimmwesten anzulegen und danach die Brace-Position einzunehmen. Weiter bereiten sie die Menschen darauf vor, dass es auch zu einer Landung ohne Vorankündigung kommen könnte.
Ja, aber es muss ja so schlimm sein.
Ja, es ist unvorstellbar.
Ja, ja.
Man möchte niemals in so eine Situation kommen.
Nee, bestimmt nicht.
Zurück ins Cockpit. Die 747 sinkt nun immer schneller und durch die Höhe der Berge um sie herum verschwand sie im Area Control Center vom Radar. Erst als die Piloten es schaffen, den Sink- bzw. fast schon Sturzflug zu unterbrechen und sie wieder steigen, tauchen sie auf dem Radar wieder auf. Doch jetzt geht es eben wieder steil nach oben. Die Geschwindigkeit sinkt dadurch rapide und die Steuersäulen begannen als Warnung vor einem Strömungsabriss zu vibrieren. Da es aber nicht wirklich klappte, den Schub zu erhöhen, entschied man sich, die Landeklappen auszufahren. Dies geht nämlich auch elektrisch und eben nicht nur mit Hydraulik, dauert dafür aber ein bisschen länger. Egal, es funktioniert. Die 747 stabilisiert sich. Nächster Versuch, über die Triebwerke die Maschine zu drehen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich YAL 123 rund so 72 Kilometer westlich von Haneda. Je weiter sie nach links wollen, desto weiter rollt sie nun nach rechts. Die Klappen waren unterschiedlich weit ausgefahren, doch das wissen die Männer im Cockpit auch nicht. Bedeutet, die linken Klappen waren weiter ausgefahren bzw. fuhren schneller aus als rechts. Der Grund, warum sie links mehr Auftrieb hatten und somit eben nach rechts rollen. Doch egal, was sie versuchen oder tun, es funktioniert nicht. Und dann, um 18.56 Uhr Ortszeit, streift die rechte Tragfläche einen Bergrücken in 1610 Metern Höhe. Danach überschlug sich die Boeing 747 und prallte 570 Meter weiter in einen weiteren Bergrücken und explodierte. Auch ein Seismograph an der Universität von Tokio zeichnete diesen Aufprall auf.
Ja, dann haben sie jetzt über eine halbe Stunde gekämpft.
Genau, 32 Minuten.
Ja.
Es ist, also 32 Minuten Todesangst, das ist der Horror.
Ja. Aber manche signieren dann, wie heißt das? Resignieren.
Aber die haben ja wirklich bis zum Schluss alles versucht.
Ja, also jetzt nicht da, ne, so, ich meine jetzt die Passagiere.
Ja.
Ja, was willst du da machen, ne? Kannst du nur beten und hoffen und.
genau.
Ja.
Und es dauert bis zum nächsten Morgen, bis Rettungsteams den Unglücksort erreichen. Das große Flugzeug ist fast vollständig zerstört. Einzig die linke Tragfläche und ein Teil des Hecks ist noch erkennbar. Viel erstaunlicher ist aber, dass die Einsatzkräfte 4 Überlebende finden. 4 Menschen, die die ganze Nacht in den Trümmern lagen, bis endlich Hilfe kam. Doch gleichzeitig steht damit auch fest, dass 520 Menschen hier ihr Leben verloren haben. Und genau damit ist dieser Absturz das schwerste Unglück mit den meisten Todesopfern, bei denen nur ein Flugzeug beteiligt war. Zeitgleich mit den Rettern trafen auch die Ermittler der japanischen Flugunfalluntersuchungsbehörde AIC ein. Aber sie ermitteln nicht alleine, denn auch die NTSB aus den USA und Boeing selbst leiten Ermittlungen ein. Und alle 4 Überlebenden berichten von den Explosionen und davon, dass ein Loch im Rumpf klaffte. Oder eben, dass eventuell die Tür fehlte.
Ja, war es also eine Bombe, das könnte ich mir nur so vorstellen.
Ja, das ist auch deren erste Vermutung, denn nur 2 Monate vorher ist eine Bombe am Flughafen Tokio Narita explodiert. Und doch müssen für so etwas eben erstmal Beweise gefunden werden. Zeitgleich sind die Flugschreiber zur Auswertung im Labor. Denn diese wurden am 14. August gefunden und eben direkt nach Tokio geschickt. Einen Tag zuvor, also am 13. August, fand ein Zerstörer der japanischen Marine zufällig einen Teil des Flugzeughecks in der Sagami-Bucht. Also genau dort, wo sich JAL 123 befand, als es die Explosion gab. Sofort wurden die Trümmerteile geborgen und in einen Hangar gebracht, in dem sie weiter untersucht werden konnten. Hier werden auch die restlichen Trümmerteile hingebracht. Ein NTSB-Ermittler nimmt Proben von den Teilen, die sich in der Nähe des Explosionsortes befunden haben, und diese gehen eben direkt in ein Labor nach Seattle, um sie auf Sprengstoffspuren zu untersuchen. Doch dann wird den Ermittlern ein Foto zugespielt, das sie überrascht. Denn auch wenn die Qualität nicht die beste ist, also ich meine, wir sind immer noch in den 80ern, ist klar zu erkennen, dass das Seitenleitwerk fehlt. Genau dieses Teil ist es, das in der Sagami-Bucht gefunden und geborgen wurde.
Okay, also fassen wir mal zusammen. Wäre es also möglich, dass die Tür rausgesaugt oder rausgesprengt wurde? Und so das Seitenleitwerk beschädigt wurde.
Theoretisch wahrscheinlich schon. Ja. So sieht's im Moment aus. Aber ein paar Tage nach dem Absturz wird auch die Tür geborgen. Und zwar bei den Trümmern der restlichen Maschine.
Okay.
Außerdem ist klar zu erkennen, dass sie verschlossen war. Also wieder eine Sackgasse.
Mhm.
Und zeitgleich kommen auch die Analyseergebnisse der Sprengstoffproben aus dem Labor. Negativ. Eine Bombe war es also nicht. Lag es also vielleicht an dem Flugzeug selbst? Hatte das Ganze etwa mit der Bauweise zu tun? Und könnte das Gleiche auch bei anderen 747 auftreten? Schließlich flogen zu diesem Zeitpunkt Hunderte ihrer Art. Zwar jetzt nicht vom Typ SR, aber dennoch wäre das ja eine absolute Katastrophe. Die Ermittler müssen es schaffen, das Heck der Maschine wieder zusammenzusetzen. Und da dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird, kümmern sich andere Ermittler um die Aufnahmen der Stimmrekorder. Hier sind kurz hintereinander, also nur mit ganz wenig Abstand, 2 Explosionen zu hören. Kurz danach meldet Pilot Flying First Officer Yutaka Sasaki schon, dass die 747 nicht mehr steuerbar sei. Und dann fällt eben dem Kapitän auf, dass der Hydraulikdruck sinkt und kurz danach bei Null ist. Die Boeing 747 hat 4 verschiedene Hydrauliksysteme. Eins für das Seitenruder, eins für das Höhenruder, eins für die Querruder und ein für das Fahrwerk.
Ja, aber wie können denn alle 4 gleichzeitig betroffen sein?
Und genau das wollen sie jetzt anhand der Heckrekonstruktion herausfinden. Und genau das bringt sie auf die richtige Spur. Denn nach dem Zusammensetzen des hinteren Druckschotts finden die Ermittler einen Riss an einer Nietenreihe. Aber vielleicht erkläre ich kurz, was ein Druckschott ist und wo das überhaupt ist. Die Kabine eines Flugzeugs muss ständig mit einem anderen Druck belastet werden. Also ich meine während der verschiedenen Flugphasen. Ich übertreibe, um zu verdeutlichen, also nehmt das jetzt nicht so ganz ernst. Denn ganz übertrieben gesagt, wenn der Kabinendruck zum Beispiel beim Steigflug nicht verringert werden würde, könnte sich das Flugzeug durch den geringeren Außendruck aufgeblasen werden wie ein Ballon. Und beim Sinkflug erhöht sich der Druck dann wieder. Und umso weiter oben wir sind, desto weniger könnten wir halt atmen. Mhm. So, und irgendwann würden wir gar nicht mehr atmen können. Deshalb gibt es eben diese Druckkabinen. Da aber nicht alle Bereiche eines Flugzeugs einen konstanten Druck brauchen, sondern eigentlich nur Cockpit, Passagierkabine und Frachtraum, ist der restliche Teil durch sogenannte Druckschots voneinander getrennt. Bei der Boeing 747 hat das hintere Druckschott einen Durchmesser von um die 4 Meter. Also riesig.
Ja.
Es ist am Ende der Passagierkabine verbaut und natürlich für uns nicht sichtbar durch Wände oder Toiletten oder was auch immer davor gebaut wurde. Meistens sind ja noch Küchen da. Mhm. Hier sitzt es also und sieht ein bisschen aus wie ein aufgespannter Regenschirm und verhält sich wie ein Korken.
Okay.
Und eben genau dieses wichtige Bauteil hat nun eine Abrisskante. Und der Riss ist nicht gerade klein. Er misst 1,04 Meter.
Okay. Dann ist es gerissen und hat also eine Explosion verursacht, denke ich mal.
Ja.
Aber jetzt bin ich gespannt, warum ist das gerissen? Wird bestimmt nicht einfach sein, dass sowas passiert. Also, aber du sagtest ja vorher, da war irgendwas mit einem Riss, mit Nieten.
Ja, du bist auf der richtigen Spur.
Ja, okay.
Denn unter dem Mikroskop finden Ermittler unzählige Haarrisse im Metall. Und genau diese machen einzeln an sich kein Problem. Doch wenn es eben zu viele werden, hält das Material irgendwann einfach nicht mehr stand. Man muss aber auch sagen, dass genau dieses Druckschott eigentlich gut gegen so ein Ausbreiten von Haarrissen geschützt war. Denn es ist immer wieder durch ringförmige Trennelemente in 5 unterschiedliche Segmente unterteilt. Doch dann finden die AIC-Ermittler etwas Merkwürdiges in den Wartungsunterlagen des Unglücksflugzeuges. Denn im Jahr 1978 hatte die Boeing 747 einen Unfall beim Landen am Flughafen Osaka Itami. Damals kam es zu einem sogenannten Tail Strike. Das bedeutet, dass das Flugzeug Heck beim Starten oder Landen wegen eines zu hohen Anstellwinkels mit dem Heck auf der Piste aufschlägt. Bei der 747 aus dem heutigen Fall ist es damals beim Landen passiert. Und genau hierbei wurde 1978 das Heck inklusive des hinteren Druckschotts beschädigt.
Naja, aber es scheint ja ordnungsgemäß repariert worden zu sein. Schließlich ist es ja so 7 Jahre ohne Probleme geflogen.
Das stimmt. Und es ist auch von Boeing-Mitarbeitern repariert worden. Also nicht, dass wir jetzt irgendwelche Mitarbeiter schlecht reden wollen, aber es ist halt auch von denen repariert worden, die das quasi herstellen.
Ja. Ja, und Boeing ist halt eben Boeing, ne? Also welches Land kennt Boeing nicht?
Genau.
Also.
Und diese Mitarbeiter waren es halt, die haben nicht das gesamte Druckschott erneuert, aber eben haben den unteren Teil repariert.
Ja, aber lass mich raten, das ist genau da gerissen, wo das neue Teil an dem alten befestigt wurde. Also so könnte ich mir das vorstellen.
Oh, Sherlock Nadja ist wieder in the house. Denn du bist auf der richtigen Fährte. Der Grund, warum jetzt direkt bei den Mechanikern eben nochmal nachgehakt wird. Und es wird davon berichtet, dass genau an der Stelle ein Problem auftrat, als beide Teile miteinander verbunden werden sollten. Es überlappte nämlich nicht in dem Maße, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Deshalb baute Boeing noch eine Verbindungsplatte dazwischen und kam so insgesamt auf 3 Nieten rein. Und jetzt, es ist schwierig zu erklären, dass ihr das versteht. Also, weil, wenn ich es mir selber vorlese und es nicht wüsste, hätte ich es auch nicht verstanden. Ich versuch's aber. Es schien alles so zu halten. Doch, also, ja, eben nicht wirklich. Und normalerweise sind es 2 Nietenreihen. Die haben beide Bleche. Hier waren es sogar 3. Aber bei genauerer Untersuchung zeigt sich, dass eine Nietenreihe gar keine Funktion hatte. Also die war zwar angebracht, aber die hielt nur sich selbst. Und die unteren zwei waren zwar mit der Verbindungsplatte verbunden, aber auch von den zwei Reihen war nur die oberste Reihe mit dem oberen Druckschottteil verbunden.
Okay.
Also eigentlich hielt das ganze Druckschott nur noch mit einer Nietenreihe anstatt zweien. Das Flugzeug kam in ihren 11 Dienstjahren auf 25.030 Flugstunden bei 18.835 Start- und Landezyklen. Da kann man sich ja ausrechnen, wie oft der Druck immer und immer wieder auf diese Nietenreihe ausgeübt wurde.
Ja, aber das ist das ja ein Wunder, dass es überhaupt so lange gehalten hat.
Das finde ich auch. Und in dem Fall eben muss der Druck jetzt so extrem schnell nach hinten entwichen sein, dass er dabei das Seitenleitwerk einfach mit wegriss. Und das war der zweite zu hörende Knall. Der erste Knall war also der Riss in dem Druckschott. Und der zweite, der danach war, das Abreißen des Seitenleitwerks. Ja. Und damit waren dann auch alle vier Hydraulikleitungen abgerissen, die ebenfalls durch das Heck verlaufen. Genauer eben auch durch dieses Seitenleitwerk.
Ja, aber dadurch haben dann die Piloten ja nie eine Chance gehabt. Ja. Da konntest du ja machen, was du willst. Ja. Es ist abgerissen.
Genau.
Gut, sie wussten es nicht. Ja. Natürlich versuchst du dann.
Genau.
Na, aber
eine Chance hatten
aber
sie
nicht. Chance hatten sie nie. Nee. Nein.
Und genau wegen ihrem unermüdlichen Versuch, es irgendwie zurück zum Flughafen zu schaffen, wurden die drei Besatzungsmitglieder im Cockpit nach dem Unfall von der International Federation of Airline Pilots Association mit dem Polaris Award ausgezeichnet. Und auch aus diesem tragischen Unglück haben sich natürlich wieder Erneuerungen ergeben. Kurz danach wurde eine Abdeckung entwickelt, damit Druckluft nicht mehr in das Seitenleitwerk entweichen kann. Und es gibt neue Hydraulikventile, die bei einem Abriss zum Beispiel sofort schließen, damit nicht noch mehr Hydraulikflüssigkeit eben verloren gehen kann. Allerdings gibt es zu diesem Fall auch die ein oder andere Verschwörungstheorie, was man ja immer wieder hört. Man behauptet zum Beispiel, dass das Flugzeug abgeschossen wurde. Da gehe ich jetzt aber gar nicht weiter drauf ein, dafür ist es.
Ja, schon wieder so Verschwörung, ja. Ne, genau.
Schlimmer finde ich allerdings die Behauptung eines US-Air Force-Veteranen, wobei eigentlich ist es keine Behauptung, denn es gibt auch einen Bericht und Beweise aus dem Jahr 1995 darüber, dass der Luftwaffenstützpunkt Yokota der US Air Force die Notrufe abgefangen hat und auch eine Such- und Rettungsaktion vorbereitet hat. Die japanischen Behörden allerdings sollen dies untersagt haben. Und das, obwohl sie die Absturzstelle schon nach 20 Minuten gefunden haben und nicht erst Stunden später wie das japanische Militär.
Ja, sowas finde ich immer, wie soll ich das sagen? Das ist immer so gruselig, ne? So, dass andere dann sagen, nee, und ihr seid, ne, US, und das wollen wir nicht. Und ey, wir sind alles Menschen, arbeitet doch Hand in Hand.
Genau, und es gibt auch von den vier Überlebenden, haben wohl auch welche ausgesagt, sie haben die Hubschrauber gehört.
Ja,
und dachten, grausam. Es kommt Rettung.
Ja.
Es kam nichts, die ganze Nacht nicht.
Nee, also ich verstehe so dieser Stolz, ne? Ich meine, die Japaner haben wirklich sehr, sehr viel Stolz.
Ja.
Aber manchmal ist das einfach too much, ne? Finde ich.
Vielleicht hätten dadurch nämlich noch viel mehr Menschen gerettet werden können. Das Wrack von YAL 123 ist mittlerweile, beziehungsweise seit 2006, zugänglich im Rahmen des Safety Promotion Center. Das befindet sich auf dem Gelände des Flughafens Tokyo Haneda. Im Prinzip ist es ein Schulungszentrum, um den Mitarbeitenden aufzuzeigen, wie wichtig Flugsicherheit und damit verbunden ihre Verantwortung ist. Für Mitarbeiter von Japan Airlines ist ein Besuch Pflicht, genau wie ein Sicherheitsvortrag darüber. Und genau in diesem Safety Center ist zum Beispiel auch das Druckschott ausgestellt. Die ganze Geschichte von YAL 123 ist hier in Bild und Ton festgehalten. Es sind Abschiedsbriefe ausgestellt und andere Sachen, die an der Absturzstelle gefunden worden sind. Und ich glaube, das muss schon wirklich krass sein, sich das anzugucken, weil so einfach kommst du da nicht rein, du musst dich vorher anmelden, aber dann hast du auch als Privatperson die Möglichkeit, eben durch diese Ausstellung zu gehen. So steht es zumindest im Internet. Ich war noch nie in Tokio, werde da wahrscheinlich auch nie hinkommen.
Ja.
Aber damit stellt Japan Airlines sicher, dass das schlimmste Unglück mit nur einem Flugzeug eben niemals in Vergessenheit gerät. Und verrückt ist, dass im Jahr 2021 an der damaligen Absturzstelle noch Triebwerksteile gefunden wurden und ein Jahr später im Juni 22 bei Straßenreparaturen sogar eine Sauerstoffmaske, die zweifelsfrei YAL 123 zugeordnet werden konnte.
Oha.
Also.
Ja, das ist schon echt makaber.
Ja, aber zum Beispiel die Tochter des Kapitäns, die zum Zeit des Absturzes ein Teenager war, wurde dann später Flugbegleiterin bei Japan Airlines.
Das ist schon krass, ne? Dass das die Airline macht.
Mit diesem Promotion
Center. Ja, genau. Eigentlich ist ja so ein Absturz ja nicht so das perfekte Thema für eine Fluggesellschaft.
Ja. Und die haben da aber wirklich, also auch, dass da jeder Mitarbeiter, der bei Japan Airlines anfängt zu arbeiten, muss da mindestens einen halben Tag verbringen in dieser Ausstellung.
Ja.
Das.
Aber ich finde das schon trotzdem spooky. Also.
Ja, aber so zeigst du den Leuten, was passieren kann, wenn irgendwie mal, also, ne?
Ja, natürlich, aber da sind ja die, wie gesagt, auch mal da so die Japaner sehr extrem drin, ne? Dass eben so das diese stimmt. Ehrung angeht. Finde ich auch in Ordnung, dass auch die Toten geehrt werden. Aber ich finde das schon ein bisschen krass. Also, wenn du da Flugbegleiter machen willst und dann musst du da dir das angucken und, weil es ist ja kein Pilotenfehler gewesen oder sonst was, sondern.
Ja. Das stimmt.
Und dann will ich nicht wissen, wenn ich da fliege, was passieren könnte.
Ja.
Ja, also das sind Japaner. Das ist so, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, also ich finde es gut. Normalerweise versuchen Airlines sich ja von Unfällen immer zu distanzieren. Und die...
Nein, die machen es nicht. Das ist natürlich die andere Seite, wo ich dann auch sage, okay, aber es geht mir jetzt um die Mitarbeiter. Ne? Ja. Also ich möchte das nicht sehen.
Ja.
So, wenn ich jetzt darüber jetzt so nachdenke, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt öfters fliegen... aber wie gesagt, da gehen die Japaner auch ganz anders mit um.
Ja, wobei ich das, wie gesagt, nicht schlecht finde, das so zu machen. Aber das darf dann ja auch jeder selbst. Ich glaube, ich könnte mir diese Ausstellung auch nicht angucken. Also das ist so, weiß ich nicht.
Aber es ist bei vielen, wie bei vielen Katastrophen.
Ja, ich war ja zum Beispiel hier in der Titanic-Ausstellung und die war wirklich gut gemacht. Aber du bist da trotzdem, also ich persönlich bin da mit einem bedrückenden Gefühl rausgegangen, weil du weißt, dass alles, was da ist, ist halt einfach wirklich passiert.
Genau, das ist immer dieser Gedanke, es ist passiert.
Ja, das ist dann schon, wenn du dann am Ende dieser Ausstellung stehst du dann vor einem riesigen Würfel, wo dann halt alle Namen drauf, das ist schon...
Ja, das ist wie mit dem World Trade Center.
Ja.
So überall, wo halt viele Leute sterben.
Ja.
Ne? Ja. Aber dass da vier überlebt haben, finde ich schon.
Ja.
Das hat nicht sollen sein, ne?
Genau. Ja. Die vier, die können definitiv ihren zweiten Geburtstag feiern.
Aber sowas von, ja.
Also.
Ja, schlimm.
Ja, das war.
Sehr, sehr traurig und schlimm.
Ja, genau. Ja, und damit sind wir dann jetzt am Ende. Wir packen jetzt trotzdem die Outtakes noch hinten an die Folge ran. Wie immer. Das kennt ihr so. Das bleibt auch so. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Genau.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und Japan Airlines ist als All Nippon Airlines, also nein, ist nach. Seine Erfahrung sammelte er insgesamt 3000... Das ist doch auch kein Satz. Außerdem war kurzzeitig weißer Nebel zu sehen. Anscheinend Wasserdampf, der in der Luft kondensierte. Ist eine Bombe am Flughofen. Denn es ist immer wieder durch dass der Luftwaffen.
Krass, dass die Erd, also was, nutzen.